Ich meine, als jemand kommt aus Afghanistan, will eigentlich Schutz in Deutschland und radikalisiert sich hier, integriert sich nicht und ermordet eine Einsatzkraft. Was muss da passieren?
Wer hier Straftaten begeht, und zwar permanent, oder insbesondere Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung oder gegen Leib und Leben, der hat Deutschland zu verlassen. Und ich sage das auch sehr selbstbewusst. Die Person kommt aus Afghanistan. Als Minderjähriger kann man nicht abgeschoben werden. Jetzt nennt man die subsidiäre schutzbedürftig, weil auch nach Afghanistan soll nicht abgeschoben werden aufgrund der Lage in diesem Land. Aber wer sich hier so verhält und wo er sich ja in seiner Tathandlung so begibt, dass Leib und Leben hier nichts wert ist, dann müssen wir auch dahin abschieben. Das ist eine harte Debatte, das weiß ich, das ist auch nicht einfach, aber da müssen wir uns ehrlich machen. Und solche Menschen haben in Deutschland nichts verloren.
Einfach mal machen. Der Podcast mit Carsten Linnemann.
Hallo zusammen. Der nächste Podcast steht an. Folge 15. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, mit von der Partie seid. Heute wieder zwei Top-Gäste. Ich weiß, ich sage das immer, aber es stimmt halt auch. Also insofern freue ich mich auf diese Sendung, auf diesen Podcast. Wir haben zu Gast einen der beliebtesten Minister Deutschlands. Er ist Innenminister in Nordrhein-Westfalen und heißt Herbert Reul. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und ich freue mich, dass Manuel Ostermann da ist. Ein Klartextmann, wenn man ihn kennt und so sieht und schaut, was er von sich gibt. Herzlich willkommen, Manuel Ostermann, erster stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Herzlich willkommen.
Danke.
Herbert Reul kommt aus Nordrhein-Westfalen, ist Innenminister. Wie ist das eigentlich in diesen Tagen? Kann man da noch ruhig schlafen? Wir erleben ja in Hamburg, dass die Menschen auf die Straße gehen, das Kalifat fordern. In Berlin wird eine Humboldt-Universität besetzt und jetzt in Mannheim dieser schreckliche Vorfall.
Naja, ich glaube, man kann schon ruhig schlafen, aber man muss das Thema ernst nehmen. Aber nervös werden oder ja, unruhig über die Straße hüpfen, hilft ja auch nichts. Und die Städte, die gerade genannt worden sind, haben ja Gott sei Dank nichts mit CDU-Regierung zu tun.
Das war eine klare Antwort. Wie geht es dir dabei, Manuel? Wir kennen uns schon lange, deswegen duzen wir uns auch. Du bist ja auch sehr gefragt. Wie geht es dir? Wir hatten am Wochenende telefoniert, du hast Schützenfest gefeiert in deiner Heimat. Dann passiert sowas in Mannheim. Wie gehst du damit um?
Ja, die Betroffenheit ist halt riesig. Die ist deshalb riesig, weil man solche Einsatzsituationen zumindest abgewandelt auch kennt. Man weiß, wie innerhalb der Polizeifamilie, so sagen wir es gerne, auch die Reaktionen darauf erfolgen. Und ganz klar ist, dieser tragische Vorfall ist Gegenstand alltäglicher Betrachtung. Also sie können in Einsatzgeschehen immer passieren. Gott sei Dank, müssen wir festhalten, ist das von Seltenheit geprägt, zumindest in der Weite und in der Tiefe und mit der Schwere. Aber das ist schon innerhalb der Polizei, und zwar bundeslandübergreifend, eine große Trauer, die wir da erleben. Und ja, unsere Aufgabe ist es, als lernende Organisation Schlüsse daraus zu ziehen und unaufgeregt mit klugen Konzepten zukünftig solche Taten möglichst zu verhindern, wenn es auch schwierig ist.
Wir haben am Wochenende diesen schrecklichen Vorfall in Mannheim erlebt. Eine Einsatzkraft der Polizei kam dort ums Leben. Ich habe auf mehreren Kanälen dieses Video zugespielt bekommen. Sowas brennt sich natürlich ins Gehirn ein. Ich habe letztens gelesen, eine amerikanische Studie kommt zum Schluss, dass negative Ereignisse 14 Mal stärker im Gehirn haften bleiben als sonst. Diese Bilder werde ich nicht vergessen. Und gleichzeitig melden sich die Leute und sagen, wie kann sowas passieren? Da ist jemand, der 2013 nach Deutschland kam als Minderjähriger. Also irgendwie ist irgendwas bei der Integration hier schiefgelaufen. Oder was geht dir da durch den Kopf, Herbert, wenn du das mitbekommst?
Naja, erstmal, ich glaube, das Allerwichtigste ist, wir dürfen uns auch nicht vormachen, dass wir sowas wie absolute Sicherheit hinkriegen. Das Risiko ist riesengroß im Moment. Die Islamisten sind schwer unterwegs. Wir haben klare Hinweise, dass überall täglich was passieren könnte. Aber Gott sei Dank haben wir nicht konkrete Anschlagspläne, so. Und deswegen geht mir nur durch den Kopf, wir müssen bestmöglich uns vorbereiten. Und das ist die Aufgabe, die Polizei oder Politik erfüllen muss. Geben wir eigentlich den Polizisten genug Voraussetzungen, dass sie Lagen einschätzen können? Und das Zweite ist, wenn wir wissen, dass Leute hier sind und dann nachher sich nicht nach den Regeln unseres Staates verlassen, greifen wir dann auch durch. Und da braucht es eine klare Ansage der Politik. Ich finde, wenn sich die demokratischen Parteien da mal einig wären, kämen wir auch viel weiter. Es ist zum Teil erschreckend, wie wir uns gegenseitig bremsen und nicht in der Lage sind, mal durchzugreifen.
Wie müsste man durchgreifen hier in diesem Fall? Ich meine, als jemand kommt aus Afghanistan, will eigentlich Schutz in Deutschland und radikalisiert sich hier, integriert sich nicht und ermordet eine Einsatzkraft. Was muss da passieren?
Also zunächst einmal, Herbert Reul ist ja richtig gesagt, die Parameter für kluge Sicherheitspolitik, also die Ausstattung der Sicherheitsbehörden, muss die Politik legen. Das bedeutet also, es braucht eine Einigkeit. Und da sieht man klare Differenzierung auch in den Bundesländern. Mit dem Bund fange ich erst gar nicht an, mit der aktuellen Bundesregierung. Fakt ist aber auch, wer hier Straftaten begeht, und zwar permanent, oder insbesondere Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung oder gegen Leib und Leben, der hat Deutschland zu verlassen. Und ich sage das auch sehr selbstbewusst. Die Person kommt aus Afghanistan. Als Minderjähriger kann man nicht abgeschoben werden. Jetzt nennt man die subsidiäre schutzbedürftig, weil auch nach Afghanistan soll nicht abgeschoben werden, aufgrund der Lage in diesem Land. Aber wer sich hier so verhält und wo er sich ja in seiner Tathandlung so begibt, dass Leib und Leben hier nichts wert ist, dann müssen wir auch dahin abschieben. Das ist eine harte Debatte, das weiß ich, das ist auch nicht einfach, aber da müssen wir uns ehrlich machen. Und solche Menschen haben in Deutschland nichts verloren.
Die Schweden machen das im letzten Jahr, mehrere Straftäter abgeschoben. Was ist die Forderung? Warum machen wir es hier nicht? Warum die Leute schütteln doch den Kopf? Dass Leute hier hinkommen, Schutz suchen, hier rummorden und dann auch hier bleiben können.
Die Debatte ist ja groß. Das geht über die Abschiebehaftplätze, das geht über die Möglichkeit das Ausweisungsinteresse des Staates. Und da muss man auch mal ganz klar sagen, die Bundesregierung hat ja gar kein Interesse daran. Die Ministerpräsidenten sind sich sehr einig, auch in der Zuständigkeitsverteilung, der Erweiterung der Abschiebekapazitäten. Alles diese Parameter sind ja schon gelegt gewesen. Mhm. Es ist jetzt der Bundeskanzler und die Ministerin Faeser, die da auf der Bremse treten. Und ich sage Ihnen das ganz offen, nicht nur die Frustration innerhalb der Sicherheitsbehörden ist sehr groß, sondern auch der Bevölkerung, das ist zumindest so mein Empfinden, wenn die Bundesregierung alles das ganz salopp mit dem Hintern wieder umhaut, was Ministerpräsident eigentlich als zielführende Absichtserklärung definiert haben. Und da muss man Ross und Reiter auch benennen. Ich finde es immer schlecht, mit den Fingern nur auf die Länder zu zeigen, wenn es die Bundesregierung ist, wenn sie auch nicht vollumfänglich die Verantwortung hat, aber hier hat sie die. Die Bundesregierung ist, die da sich quer in den Stall stellt und bis zum heutigen Tag, trotz der großmündigen Ankündigung des Bundeskanzlers, nichts, aber auch gar nichts Pragmatisches getan hat. Auch nicht in Unterstützung der Länder. Und so funktioniert pragmatische Politik auch im Bereich der Abschiebung ganz sicher nicht.
Mhm. Am Ende ist es wahrscheinlich den Menschen vollkommen egal. Es muss halt gemacht werden.
So ist es.
Ich war am Wochenende, lieber Herbert Reul, in meinem Wahlkreis unterwegs. Da war Feuerwehrverbandstag. Und da war die Feuerwehr unterwegs. Die Freiwillige Feuerwehr ist ja überragend vertreten. Und da war das auch natürlich Thema mit dem Polizisten, der da abgestochen wurde in Mannheim. Wir erleben es immer mehr hier in Berlin, in Neukölln. Silvester rückt die Feuerwehr raus, wird angegriffen mit Böllern. Und gleichzeitig erleben wir, ich sag's jetzt einfach mal so parteipolitisch, eine Bundesregierung, die einen Polizeibeauftragten ernennt, wo sich Bürger dran wenden können, wenn sie den Eindruck haben, sie werden falsch behandelt von der Polizei. Ich meine, falsch behandelt, irgendwelche Fälle gibt es immer, die gibt es überall, im Fußball, in der Politik. Ich sag mal, in jedem Berufszweig gibt es immer Ausfälle, das geht gar nicht und da muss man auch durchgreifen. Aber ich glaube, wenn die Bürger das Gefühl haben, dass das jetzt im Mittelpunkt steht und nicht der Schutz der Polizei, dass wir den Einsatzkräften den Rücken stärken, gerade im Lichte dieses Vorfalls, ich glaube, dann zahlt das negativ bei allen ein und sorgt genau für die Politikverdrossenheit, die wir heute haben. Oder wie siehst du es?
Glaubwürdigkeit ist die Überschrift eigentlich. Du musst das, was du sagst, auch machen. Und wenn du sagst, wir schieben Leute ab, die straffällig geworden sind, dann muss das auch passieren. Oder zweitens, wenn man merkt, man kann nicht unbegrenzt Leute aufnehmen, dann muss man sagen, ja, dann können wir eben nicht alle reinlassen. Da muss man eine Regel finden. Da wäre auch klug, wenn die Parteien sich da mal einigen würden. Ich bin da echt stinkesauer, dass da ein paar immer auf der Bremse noch treten, obwohl jeder es begriffen hat und wir damit den Unmut immer weiter stören. Ja, und genauso ist das bei der Frage, wie gehe ich denn um mit denjenigen, die Polizisten, Feuerwehrmänner, Ausländeramtsmitarbeiter, Lehrerinnen und Lehrer angreifen. Ich meine, da ist ja etwas eingerissen in dieser Gesellschaft, das ist ja Hanebüchen. Hat aber, glaube ich, was zu tun auch mit der Einstellung. Also so ein Stück Respekt, Haltung, Wertschätzung, anständig miteinander umgehen. Und da gibt es nur eine Antwort. Jeden dieser Fälle muss zu Protokoll gegeben werden, also angezeigt werden. Ich habe meinem Polizeipräsidenten gesagt, ich erwarte, dass jeder dieser Angriffe zu Protokoll geben wird. Mhm. Auch wenn ich weiß, wie manche dieser Verfahren nachher bei Gericht ausgehen. Aber das ist eine andere Baustelle. Mhm. Aber von vornherein sagen, ist egal, gehört zum Job dazu, geht auf keinen Fall. Das darf nicht Normalität werden.
Ja, absolut, absolut. Und gleichzeitig haben die Leute das Gefühl, das höre ich ja ganz oft, ja, dann wird einem Polemik vorgeworfen, aber es ist ja wirklich so, die überragende Mehrheit in Deutschland macht einfach anständig ihren Job, steht morgens auf, geht arbeiten, ist vielleicht Jugendtrainer, geht abends ins Bett, ist vielleicht zu langweilig, auch für die Schlagzeile, weil man sich immer an die Regeln hält. Aber wenn der mal falsch parkt, ist der Staat sofort da. Es ist ja wirklich auch irre. Ist ja auch richtig. Ich würde es ja auch gar nicht abwegig stellen. Aber gleichzeitig haben die Leute das Gefühl, dass wenn eine Straftat begangen wird, nicht innerhalb von wenigen Tagen abgeurteilt wird, sondern dass das zum Teil Monate dauert. Und dann gibt es irgendwie 30, 60 Tagessätze. Dann weiß man, der Täter weiß vielleicht gar nicht mehr, was er gemacht hat. Also wie kriegen wir das hin, dass der Rechtsstaat auch wirklich die Zähne zeigt und schnell reagiert?
Also ich meine, die Handlungsfelder sind da groß. Es ist natürlich auch ein Ressortproblem. Das heißt also, im Bereich der Digitalisierung und auch der personellen Ressourcen muss was passieren. Was ist zu billig, nur es darauf zu schieben. Das ist eigentlich relativ einfach. Gerade der Bundesgesetzgeber kann ja definieren, welche Straftaten in welchem Zeitraum abzuurteilen sind. Die Unabhängigkeit der Gerichte bleibt davon völlig unangetastet. Aber eins ist mir auch wichtig, weil wir in einem wirklich funktionierenden Rechtsstaat leben. Wenn auch bürokratische Hemmnisse die Verwaltung relativ hemmen. Aber die Unabhängigkeit der Gerichte bedeutet also auch, wir sollten uns in der Strafzumessung bei der Unabhängigkeit der Richter bitte auch politisch oder gesellschaftlich nicht einmischen. Das sind gut ausgebildete Juristen, die ganz begründet das Vertrauen des Grundgesetzes genießen. Aber der Bundesgesetzgeber kann nun mal auch die Parameter der Strafzumessung festlegen. Das heißt also, wann muss denn abgeurteilt werden, bei welcher Straftat? Und wenn man sich ehrlich macht, reicht es halt eben nicht nur zu wenig Personal. Das ist sicherlich auch richtig. Auch im Bereich der Digitalisierung, gar keine Frage. Aber auch hier kann man andere Parameter schaffen. Das ist ein Riesenthemenfeld. Das wurde zugegebenermaßen teilweise über Jahrzehnte verpennt. Nichts anderes kann man darunter subsumieren. Aber das Denken findet ja auch statt. Und wenn man sich jetzt in den Koalitionen auch einig ist, egal ob auf Bund- oder auf Länderebene, dann geht es auch voran. Aber hier liegt ja meistens der Hase im Pfeffer. Ich habe nicht selten Debatten, und das muss ich hier einfach auch mal ganz selbstbewusst sagen, wo es entweder datenschutzrechtlich die FDP ist oder innenpolitisch allgemein die Grünen. Ich erinnere ganz klar an die Debatte um die Clankriminalität. Da hat man sich nicht um das Phänomen gekümmert, sondern politisch bestimmt wurde, ob der Begriff rassistisch ist. Da wird man ja verrückt. Also da fragt man sich irgendwann, wo ist man hier gelandet? Und das ist keine zielführende Sicherheitspolitik. Und deswegen muss ich das mal unterstreichen. Das tun, was man sagt, und vor allem Einigkeit herstellen. Die Sicherheitslage gibt das auf jeden Fall her, dass es jetzt notwendig ist, das auch umzusetzen.
Ja, das erwarten die Bürger auch. Ich meine, interessanter Fall war natürlich auch in Hamburg, war gestern Abend in Hamburg, da war das Thema, dass die Leute da auf die Straße gehen für das Kalifat, für einen Gottesstaat, für eine Scharia, die über unserem Grundgesetz steht. Sagen natürlich die Leute, wie ist das überhaupt erlaubt, dass die da auf die Straße gehen? Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut. Aber gleichzeitig ist die Frage, werden da nicht Straftaten begangen in dem Moment, wo ich auf die Straße gehe und mich als Verfassungsfeind kennzeichne?
Wir haben das Problem ja auch gehabt in Essen, ein paar Monate her. Da liefen ja auch mit den Plakaten rum und wir hatten kein Instrument. Wir haben allerdings ein neues Versammlungsgesetz gemacht. Und mit dem Versammlungsgesetz haben wir demjenigen, der die Genehmigung ausspricht, die Chance gegeben oder die Aufgabe gegeben, auch zu bestimmen, was darf gesagt werden und was darf nicht gesagt werden. Also wo verstößt man gegen die Auflagen? Hm. Die Auflagen kann man ja machen. Und wir haben danach diesen Spruch, Kalifatstaat fördern oder from the river to the sea, verboten. Heißt, in Zukunft bei jeder Demonstration, wo das stattfindet, wird bei uns eingegriffen. Ich weiß allerdings nicht, wie das bei Gericht ausgeht, wenn dagegen einer klagt. Mhm. Das ist nämlich das eigentliche Problem. Wir haben keinen Konsens darüber, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt, sondern interpretieren immer drumherum. Wir müssen manchmal von einer zur nächsten Demonstration wieder neu überlegen, wie wir das anspitzen. Aber ein Instrument gäbe es. Die Meinungsfreiheit ist wichtig. Es muss jeder seine Meinung sagen dürfen. Aber es hat da seine Grenzen, wo Gewalt angewendet wird, der ist einfach, und wo man gegen das verstößt, was ein demokratischer Grundkonsens in dieser Republik ist. Und ich glaube, da kann eine gesellschaftliche Debatte sehr helfen. Und ich bin ganz sicher, die allermeisten Menschen denken so wie wir. Die müssen es nur mal sagen und nicht ertragen, wenn andere ständig dafür sorgen, dass man so sagt, das geht ja noch.
Könnte man das in Hamburg jetzt auch so machen?
Haben die ja dann gemacht im zweiten Schritt, bei der zweiten Demonstration.
Aber die wurde ja wieder erlaubt.
Na, die haben Demonstration erlaubt, aber haben kontrolliert, und du kannst die ja nicht verbieten.
Ja, ja.
Du kannst dann nur, wenn das Plakat gezeigt wird, sie schließen. Ich habe vor ein paar Jahren mal eine Kohlendemonstration in Düsseldorf mitten in der Stadt gestoppt, und genauso haben das einige Polizeibehörden jetzt bei solchen Demonstrationen gemacht.
Und was passiert da mit den Leuten, die solche Plakate hochhalten?
Ja, dann kriegen die eine Anzeige.
Und was passiert dann?
Ja, dann werden sie bestraft. Relativ einfach. Und das entscheidet wieder ein Gericht. Dann bin ich draußen vor.
Ja.
Ich hätte eine Idee, aber...
Nämlich?
Ja, ordentlich bestrafen. Ist doch klar, ist ein Verstoß. Andere werden ja auch verstoßen.
Ja.
Wir haben übrigens auf allen Seiten, ich habe zu Beginn meiner Amtszeit mal Demonstrationen gehabt von Rechtsextremisten, Anne Frank in den Schrank. Und die Gerichte haben sich darüber interpretatorisch ausgelassen, ob das nun verboten ist oder nicht. Für mich ist das antisemitisch. Brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Also die Strafmaß ist das kleinste Problem. Das größere Problem ist die Entscheidung darüber, ist es ein Verstoß oder nicht. Und ich bin sehr für Meinungsfreiheit, habe da wirklich alles dafür getan, dass die Polizisten ertragen nicht nur, sondern ermöglichen jede Demonstration. Das ist ja auch die Wahrheit. Aber es muss auch Grenzen geben und die müssen definiert werden und da braucht man auch die Hilfe der Justiz.
Ja. Diese Grenzen, Manuel, hast du auch kennengelernt. Du warst ja bei der Bundespolizei, hast auch einen G20-Gipfel und andere Dinge. Zumindest versucht sicherzustellen, dass diese Grenzen eingehalten werden. Aber als Laie, wenn ich dann die Fernsehbilder sehe, dann denke ich, es geht zu weit. Wie ist das für dich dann, wenn du praktizierender Bundespolizist ist und du stehst da? Denkst du dann manchmal, was passiert hier? Warum geht der Staat so weit? Ich meine, Freiheit ist ein hohes Gut, aber gleichzeitig muss man sich auf die Frage stellen, wie weit geht's?
Tatsächlich nicht, weil als Polizeibeamter habe ich Neid auf unsere Verfassung geschworen. Und Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Und das ist ja genau das, wurde gerade richtig gesagt, die Polizeibeamten sind nicht da, um Straftaten aufzuklären, sondern in erster Linie bei Versammlungslagen, um die Versammlung zu schützen. Um unsere Demokratie und die Ausübung der Grundrechte zu schützen. Wenn dagegen verstoßen wird, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es die Versammlungsbehörde, die diesen Aufzug dann stoppen kann. Und dann ist es die Aufgabe der Polizei, eben Straftäter zu identifizieren und dann eben auch der Strafverfolgung zuführen. Und das ist mir jetzt ganz wichtig, weil oftmals sehen die Bilder komisch aus. Warum lässt die Polizei den Aufzug laufen? Warum greift sie denn nicht massiv rein? Das nennt man polizeitaktisches Vorgehen. Es ist wichtig, dass die Strafverfolgungsbehörden den Strafverfolgungsanspruch des Staates durchsetzen. Aber wir müssen die Lage unter Kontrolle haben. Wir wollen keine kleinen Lagen in unterschiedlichen Brennpunktbereichen. Wir wollen andere Menschen dabei schützen und trotzdem die Strafverfolgung garantieren. Deswegen muss Polizeiarbeit nicht schön aussehen, sondern sie muss am Ende des Tages effektiv sein. Und ich sage auch noch vorweg, auch Polizeibeamte sind Menschen, die Fehler machen. Und sollten da Fehler passieren, jede Lage wird nachbereitet, dann reden wir auch darüber und dann wird das auch transparent gemacht. Den Rechtsanspruch können auch jede Menschen für sich definieren an die Sicherheitsbehörden. Aber die Bilder, die die Polizei projiziert, die müssen nicht gut aussehen, sondern die müssen rechtsstaatlich sein. Sie müssen auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sein und am Ende des Tages auch zielführend sein. Insofern bin ich da gefühlskalt, wenn man so abspricht. Ich bin Polizeibeamter und in dem Fall im Dienst. Privat ist das was anderes, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, und manchmal gibt es halt das Problem, auch die Täter zu ermitteln. Das ist eines der größten Probleme. Da könnte sich Berlin, die Bundespolitik, größere Verdienste erwerben. Landesfriedensbruchparagraf. Das heißt, da verstecken sich Krakeler und Gewalttäter in der großen Masse. Wir hatten das bei Lützerath. Und du kriegst die nicht erwischt, weil du musst ja beweisen, Herr Müller hat die Straftat begangen.
Und im Stadion sieht man es ja auch.
Noch schlimmer. Hooligans, super Beispiel dafür. Und wir haben jetzt angefangen und haben mit gezielter Videoaufzeichnung einzelne Straftäter ermittelt. Das war bei Lützerath eine Riesenarbeit. Wir haben ein paar hundert Leute ermittelt. Präzise, kriegen alle einzelnen einen Strafbefehl jetzt. Dasselbe haben wir angewandt beim Fußballspiel Rostock. Also Hooligan-Szene. Das funktioniert jetzt mit... Aber da musst du eben bereit sein, moderne Technik einzusetzen und die Politik muss das auch unterstützen. Es gibt auch Leute, die sagen, machen wir nicht. Am besten wäre, man würde den Landesfriedensbruchparagrafen so formulieren, dass er klar die Möglichkeit gibt, wenn hier Gewalttätigkeiten anstehen, dann müssen diejenigen, die dann nichts mit zu tun haben, auch verschwinden, sonst sind sie mit dran.
Ja.
Kurz war es so.
Ja.
Ein Riesenpunkt. In Berlin, gerade im Land, ist es ja auch so, dass man sich auf Versammlungslagen auch vermummen kann. Also das ist ja völlig absurd, was da passiert ist. Aber genau das ist der Punkt. Künstliche Intelligenz, das Ganze nennt sich teilautomatisierte Videoanalyse. Ganz kurz gesagt, wir können ohne datenschutzrechtliche Verstöße Menschen identifizieren. Das ist so eine Avatarlösung. Und das Schöne ist, bei bestimmten Lagen können wir das auch noch groß ankündigen. Wir können die künstliche Intelligenz insoweit trainieren, dass wir Bewegungsabnormalitäten feststellen. Selbst wenn da einer ohnmächtig wird, könnte die Technik das rausscannen und der Polizei zuspielen als Information. Und wir können das sogar mit einem Fahndungssystem hinterlegen für bestimmte Situationen. Und ich wiederhole das, die muss natürlich trainiert werden. Wir hatten auch schon Feldversuche, aber aus datenschutzrechtlichen Hemmnissen funktioniert das. Das ist ein Riesenthemenfeld, was wir aus unterschiedlichen Beweggründen gut anwenden könnten. Und am Ende ist es natürlich auch ein Kostenfaktor, aber innere Sicherheit gibt es nun mal nicht zum Nulltarif. Das ist halt einfach so. Und wir haben die technischen Möglichkeiten, deswegen ein Riesenpunkt. Aber, und auch da muss man die Parameter setzen, tut mir leid, aber auch hier ist es die Bundesregierung, die diesen Feldversuchen wieder zu widerhandeln und dies wieder nicht einsetzen und erlassen wollen. In Baden-Württemberg haben wir übrigens gerade so einen Feldversuch, der sehr erfolgreich ist. Und vor 3 Jahren am Südkreuz hatten wir es auch sehr erfolgreich. Also die technischen Mittel hätten wir. Mhm. Es ist tatsächlich in Teilen die politische Umsetzung, woran scheitert, insbesondere aus datenschutzrechtlichen Gründen. Mhm.
Ich bin ja ein Riesenfan von diesen beschleunigten Verfahren. Die könnte man ja dann auch durchführen. Also wenn wir die Kameraführung haben, ist es ein einfacher Sachverhalt, eine einfache Beweislage, dass ich dann innerhalb von wenigen Tagen aburteilen kann. Also in Baden-Württemberg macht man das sehr stark, zum Teil innerhalb von wenigen Tagen. Mir geht es nur darum, ihr seid Profis. Ich will einfach, dass der Bürger das Gefühl hat, der Rechtsstaat funktioniert. Ja, und der macht das dann möglichst nicht nochmal oder wird ausgewiesen.
Das Problem ist nur, man hat als Land nicht immer die Möglichkeit, es allein zu machen. Ne? Es gibt Situationen, die kann man selber machen. Das haben wir ja auch da, wo wir es tun, machen wir es. Beweisen wir Glaubwürdigkeit und sagen, wir reden nicht rum, wir machen. Aber manchmal brauchst du eben bundesgesetzliche Veränderungen. Mhm. Und ich muss an den Quark, die kriegen ja nichts mehr auf die Rampe. Die kriegen ja nicht mal die Vorratsdatenspeicherung hin. Ich muss zugucken oder meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich da Kindesmissbrauch angucken und kriegen keine Hilfe, um schnell an die Adressen der Typen zu kommen. Ich bin fassungslos. Mhm. Wirklich, was hat das mit Moral noch zu tun? Das ist unmoralisch.
Nehmen wir den Täter jetzt aus Mannheim. Wenn wir über das Thema Abschiebung sprechen, unabhängig davon, ob das jetzt ein Afghane ist oder nicht. Es ist an einem Migranten bis zu 5 Behörden beteiligt. Wir haben über 51.000 vollziehbar ausreisepflichtige Menschen. Und wenn die Bundesregierung es ernst meinen würde, es geht schon bei der Passersatzpapierebeschaffung los. Zentrale Ausländerbehörden, kommunale Ausländerbehörden sollen sich darum kümmern, Passersatzpapiere zu beschaffen. Die geben sich alle Mühe, die Menschen, die dort arbeiten, sehr aufopferungsvoll, weil irgendwann sind natürliche Grenzen erreicht. Es ist die Bundesregierung, die sich weigert, da einen Konsens zu finden. Und ich wiederhole das gerne nochmal. Es ist der Bundeskanzler, der aktuell sagt, von der Abschiebeoffensive ist das eine rein rhetorische Floskel, der von nichts wissen will. Ob es das Aufenthaltsgesetz ist, wo wir eine Veränderung brauchen, ob es das Bundespolizeigesetz ist, wo wir eine Veränderung brauchen, alles das hat diese Bundesregierung nicht gemacht. Und deswegen ist es für mich persönlich einfach nur ein Armutszeugnis, sich in die Öffentlichkeit zu stellen und zu sagen, A, B, C müssen wir machen und liebe Länder, macht mal, und sich komplett aus der eigenen Verantwortung ziehen. Das ist absurd. Mhm. Und deswegen ist es genau richtig. Und am Ende des Tages ist das Arbeitszeugnis dieser Bundesregierung auch in sicherheitspolitischer und insbesondere in sicherheitspolitischer Betrachtung grottenschlecht. Mhm. Wir haben darüber gesprochen als letzten Satz zu dem Thema. Über 500 Millionen Euro sparen hier in der größten Sicherheitsbehörde Deutschlands, an der Bundespolizei, und gleichzeitig blähen die einen Verwaltungsapparat auf mit einer Besoldung von B9, eines Polizeibeauftragten, der sachgrundlos ist und der völlig am Ziel vorbeigeht. Also da fehlt mir nichts mehr zu einem. Mhm. Falsche Prioritäten, Punkt, Ende aus. Da muss man sich auch ehrlich machen.
Mhm. Und bei der Vorratsdatenspeicherung geht mir jetzt nicht aus dem Kopf. Also da muss doch jeder, der einigermaßen vernünftig denkt, ja, wenn es an die Kinder geht, das ist doch ein ziemlicher Wahnsinn. Und die
das war mein erstes Projekt im Europäischen Parlament. Das ist 2004 gewesen, 20 Jahre her. 37.000 Gerichte haben dazu geurteilt mittlerweile. Es ist alles glasklar. Man kann ja wenigstens mal das machen, was jetzt der EuGH gesagt hat. Und der weitet sogar noch aus.
Nämlich?
Ja, auch auf allgemeine größere Kriminalität, nicht nur bei solchen Taten. Und dann machen wir das mal. Da können wir in den nächsten Schritten in Ruhe überlegen. Aber hier sich rumstreiten, weil die Parteien sich nicht einigen. Ich kann das keinem Menschen erklären, auch keinem Polizisten, der da am Computer sitzt und sich die Arbeit macht. Mhm. Das ist wirklich nicht verantwortbar. Mhm. Ich finde da, also insbesondere die Grünen müssen sich auch mal überlegen, ob sie das auf Dauer noch mitmachen wollen. Mhm. Die Haltung ist nicht akzeptabel.
Ich dachte ja immer, die FDP würde da stärker
beide
auf der Bremse stehen.
Ja, die FDP ist die Allerschlimmsten.
Warum? Weil?
Ja, Datenschutz über alles. Ich meine, ich bin ein Riesenfan von Datenschutz geworden in dieser Aufgabe. Hätte ich nie geglaubt. Das ist ein ganz hohes Gut. Aber das kann nicht dazu führen, dass die Polizei und die Sicherheitskräfte nicht mehr handlungsfähig sind. Wir haben in Berlin eine Debatte über die Frage Verfassungsschutz und Polizei, wie die zusammenarbeiten. Ich finde, es merkt kein Mensch, was da passiert. Statt denen mehr Kompetenzen zu geben, wird denen abgenommen. Das ist doch nicht die Zeit. Ich habe Islamisten da rumlaufen. Ich habe Terroranschläge, die da stehen. Da kann ich doch solche Gesetze jetzt nicht, kann ich ja sowas nicht zurücknehmen, sondern ich muss eher mehr tun. Immer sorgfältig, gut überlegen, nicht willkürlich, Richterentscheid, alles kann man machen. Mhm. Bin da sehr lernfähig und auch zu allen Kompromissen bereit. Aber einfach Kopf in den Sand. Nee, die Leute wollen, dass wir was machen. Hm.
Wichtiges Stichwort. Es gibt ja einen Richterentscheid bei diesen harten Fällen, wo der Richter nochmal draufschaut, ob es erlaubt ist oder nicht. Und trotzdem sagt die FDP und sagen die Grünen, wir machen da nicht mit.
Ja, genau so ist das. Und das ist ja genau diese ideologiebasierte Politik, also es ist reine Klientelpolitik. Mhm. Das ist nicht zum Wohle des Landes in Regierungsverantwortung gedacht, sondern das ist für eigenes Kalkül und Profilierung der eigenen Mitglieder oder der eigenen Wählerschaft gedacht. Und Regierungsverantwortung, da muss man sich auch mal ehrlich machen.
Wobei mich eins immer wundert, warum die Bürgerinnen und Bürger, die garantiert mit 90% so denken wie wir, nicht auf die Straße gehen und auch mal eine Demonstration umgekehrt machen. Wenn Leute auf der anderen Seite, da kommen 10.000 Leute, ein Riesenkrawall, alle, die Demokratie ist in Gefahr. Nee, die Demokratie ist in Gefahr, wenn wir nicht in der Lage sind, was gut ist, zu belohnen und was schlecht ist, zu bestrafen.
Mhm, absolut. Entscheidend ist natürlich, dass wir es dann besser machen. Ich meine, im Bereich der inneren Sicherheit waren wir klar. Nur ich glaube, das ist natürlich zentral, weil du kriegst natürlich auch jeden Tag, kriegen wir natürlich Mails. Jetzt Beispiel aktuell Mannheim, wo die Leute sagen, wie kann es sein, dass solche Leute mit solchen Messern, wie viele Zentimeter waren das? Ich glaube, 12 sind erlaubt, 12 Zentimeter. Und wie viele Zentimeter war das Messer?
Wie lang das Messer jetzt war?
Also gefühlt waren 20 Zentimeter. Aber da sage ich, als ganz normaler Bürger, wie kann es sein, dass solche Messer auf solchen Plätzen überhaupt erlaubt? Wer läuft mit solchen Messer rum? Gut, vielleicht kaufst du ein Geschenk für deine Frau oder wen auch immer und hast dann zufällig mal so ein japanisches Messer dabei für einen Geburtstag, ist vielleicht dann noch eingepackt. Aber was soll ich den Bürgerinnen und Bürgern sagen?
Ich glaube, wir müssen ehrlich sein und sagen, wir können nicht total verhindern, dass Leute mit Messern rumrennen. Wir können sie aber eingrenzen und vor allen Dingen kontrollieren. Und das ist natürlich ein Wahnsinnsaufwand. Ich mache das ja in Düsseldorf, in der Altstadt oder in Köln, indem wir solche Messerverbotszonen gemacht haben. Mhm. Das kannst du machen, hast juristischen Argument.
Gilt das nur für Messer oder auch Baseballschläger?
Nee, das gilt für Messer und für Waffen, aber jetzt nicht für Baseballschläger. Also das Messer ist ja auch das Problem im Moment. Das muss man auf den Punkt bringen. So, und dann muss man nur relativ viel Polizisten auf die Straße bringen, um alles zu kontrollieren. Das ist mühsam. Mhm. Und deswegen glaube ich, wir werden auch mal mit der Frage uns konfrontieren, was tun wir eigentlich um denjenigen, wer läuft eigentlich mit den Messern rum? Sind das bestimmte Leute oder sind das alle? Mhm. Ja, die Pfadfinder hatten früher auch Messer, ja. War aber nie eine Gefahrenquelle.
Ja, oder wir so ein Schweizer Taschenmesser.
Ist seltener, aber gut. Ja. Ich war nicht so für Wald und Flur.
Ja, aber warum ist das, ich verstehe das jetzt mit der Kontrolle, aber ich sag mal, am Steuer ist auch Alkohol verboten und trotzdem kontrolliere ich nicht jeden oder mehr oder weniger verboten und trotzdem kontrolliere ich nicht jeden. Also das ist doch kein Argument. Oder wie siehst du das? Also sollte man das nicht ganz komplett verbieten in Deutschland, dass ich mit solchen Messern rumlaufe?
Wenn man sowas komplett verbietet, muss man auch garantieren, dass es kontrollierbar ist. Und das ist es nicht.
Ja, aber ich verbiete doch auch Alkohol am Steuer. Das ist auch nicht komplett kontrollierbar. Debatte
vielleicht anders. Warum kann man überhaupt ein verbotenes Messer erwerben? Und zwar ganz legal. Man darf es nur nicht mitführen. Da ist vielleicht eine Debatte. Die Allgemeinverfügung, was der Minister gerade sagte, also die Waffenverbotszone ist ein zielführendes Instrument. Wir können künstliche Intelligenz mit dazu nutzen. Und in Nordrhein-Westfalen gibt es so
Sicherheit. Wo kann ich die einsetzen, dass es die Gerichte akzeptieren, so eine allgemeine Verfügung?
Wir haben ganz klassisch, wir haben so Tage Sicherheit im Bus und Bahn. Da arbeiten Bundes- und Landespolizei zusammen mit selben Fahndungssystem. Und dann wird das vorher angekündigt. Mhm. Und dann wird ein Zeitraum festgelegt. Und auch die Begründung, an welchen Orten, an welchen Plätzen. Landeszuständigkeit klassisch ist vor dem Bahnhof, Bahnhofsvorplatz, nehmen wir mal den Kölner Hauptbahnhof, die ganze Domplatte und die Bundespolizei im Bahnhof. Und dann wird da wie verrückt.
Ja, aber das müsste ich doch immer machen. Ich meine, gestern war ich in Hamburg. Das ist ja schrecklich. Das ist ja fast noch schlimmer als in Frankfurt. Das ist ja schrecklich. Da muss ich doch immer so eine Allgemeinverfügung.
Ja, aber das muss gut begründet sein. Das muss gerichtsfest sein.
Als Bürger kann ich es nicht mehr hören. Ich meine, gerichtsfest, da muss jeder Richter sehen, was da passiert an diesen Bahnhöfen. Da
müssen wir aber mit den Richtern und den Zuständigen auch mal diskutieren, welche Maßnahmen sie zulassen und welche nicht zulassen. Ich glaube, es gibt eine Vielzahl von kleinen Möglichkeiten und wir müssen es viel einfacher lassen. Wir haben zum Beispiel in Essen jetzt die Situation, dass alle Intensivtäter, die wir in den Karteien haben, die kriegen verboten, mit einem Messer rumzulaufen. Weil das ja eine Gefahrenquelle ist. Ja. Wenn die erwischt werden, also erstens können die kontrolliert werden, wenn die unterwegs sind, muss ja eine Rechtsgrundlage haben. Und zweitens, wenn die erwischt werden, kriegen die ein Problem. Ja. So, und ich glaube, da ist noch viel zu tun. Bis hin zur Frage von Aufklärung, ist übrigens auch eine spannende Frage. Ja. Wer erklärt eigentlich denen, die aus anderen Ländern kommen, dass du auf der Strecke vielleicht das Messer brauchst, um zu überleben? Ja. Aber hier, Waldmonopol hat der Staat, sonst keiner.
So sieht's aus. Ich könnte Stunden mit euch weiterreden. Macht richtig Spaß. Ich glaube, wir müssen das wiederholen. Der Podcast heißt einfach mal machen. Herbert, jetzt sage ich mal, was ich von dir gelernt habe. Vielleicht war ich da auch am Anfang grün hinter den Ohren. Aber ich glaube, einfach mal machen, was wichtig ist, dass man auch in kleinen Schritten denkt. Also nicht immer das ganz Große sofort will, sondern dass die Leute sehen, es geht besser, es läuft, es verändert sich was. Also meine Idee wäre auch, dass wir im nächsten Bundestagswahlkampf mal 10 Punkte aufschreiben, die wir im ersten halben Jahr durchsetzen, wo aber jetzt nicht die super, super Reform steht, sondern mal kleine Schritte, wo die Leute sehen, es geht voran. Dafür stehst du. Ich finde das richtig klasse. Ist das für dich das Motto, einfach mal machen?
Klar. Ich habe gelernt, dass die dicken Sprüche die Leute aufregen und wenn da keine Lösung kommt, sind sie stinksauer und enttäuscht und noch mehr frustriert. Wenn du kleine Sachen ankündigst und lieferst, sind sie zufrieden.
Absolut. Und sehen ganz auch, einfach. Es wird besser. Einfach mal machen. Was würdest du angehen, um dieses Prinzip in Deutschland umzusetzen? Weil die Leute, Manuel, haben das Gefühl, wir reden nur. Hm. Wir sind uns einig, aber wir machen nichts.
Sicherheitspolitik lebt ja über Zahlen, Daten, Fakten, ist ja nicht zu leugnen. Und die Zahlen, Daten, Fakten für sich auswerten, transparent machen und genau dann der Punkt, kluge politische Maßnahmen für die Sicherheitsbehörden setzen, damit wir das auch umsetzen können. Mit dem ganz klaren Versprechen, nichts geht einfach und nichts geht vor allem ganz schnell, aber wir kümmern uns darum und es gibt ganz viele unterschiedliche kleine Hebel, wo man ansetzen kann und jetzt sollte man es auch tun und zwar über Parteigrenzen hinaus. Das ist nämlich Regierungsverantwortung.
Herbert Reul, Manuel Ostermann, vielen Dank für das Gespräch. Richtig klasse, Kompetenz pur, Klartext pur. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss.
Das war Einfach mal machen, der Podcast mit Carsten Linnemann. Danke fürs Zuhören. Fragen und Feedback gerne an podcast@cdu.de.